der vergangenen Woche habe ich einen Bericht bekommen von jemand oder über jemand, und da berichtet jemand, wie er bei der Probe, mit einer Generalprobe eines Weihnachtsgottesdienstes zugehört hat. Und während diesem Zuhören von dieser Botschaft, von dem Evangelium, der Weihnachtsbotschaft, so erfasst und so berührt worden ist, dass er einen Zettel rausgezogen hat und 15 Namen aufgeschrieben hat, die er unbedingt, also Leute aus seinem Bekanntenkreis, aus seinem Freundeskreis, wo er gedacht hat, denen muss ich das unbedingt weitergeben. Weil ihm ist während dieser Proben diese Weihnachtsbotschaft, die Tragkraft, die Hoffnung, die da drin steckt, so wichtig geworden, dass er gedacht hat, der Heiligabend darf nicht rumgehen, ohne dass die und die aus meinem Bekannten- und Freundeskreis davon erfahren und das mitnehmen, das hören. Was ist das Geheimnis von Weihnachten, das einen Menschen so bewegen kann, dass er sich aufmacht und andere Menschen dazu einlädt? Wir haben es eben gehört. Es war dieser letzte Satz aus dem Weihnachtsevangelium, wo gelesen worden ist, wenn der Engel sagt, das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Was hat die Geschichte von Windeln, von dem Stall, von der Krippe zu sagen? Das soll das Thema heute Morgen sein, Windeln, Stall, Kreuz. Wie soll man das verstehen? Und es geht mir heute Morgen darum, wie Weihnachten 2010 zu der Nacht werden kann, die wirklich dein Leben an der Stelle, wo du jetzt stehst, und das Leben von Menschen, die zu deinem Lebensumfeld dazugehören, grundlegend verändert, nachhaltig verändert. Wie kann es dazu kommen? Ich denke, das Erste, es ist gar nichts Spektakuläres. Theoretisch wissen wir es alle. Erwarte Gott in deinem ganz gewöhnlichen, vielleicht auch manchmal armseligen Alltag. Erwarte Gott in deinem gewöhnlichen, vielleicht mitunter armseligen Alltag. 1996 war ich woanders, in einer Gemeinde. 1996 hatten wir, glaube ich, gerade damals im Bereich der Jugendgruppe einen gigantischen Plan gefasst. Weiß nicht, Katrin, ob du dich noch daran erinnerst, ob du damals dabei warst, dein Bruder auf alle Fälle. Wir hatten uns vorgenommen, das war eigentlich zunächst eine Schnapsidee, wir wollen auf dem Meinharder Wald ein Rockfestival veranstalten, das sich echt gewaschen hat. Wir wollen etwas veranstalten, dass nicht die Leute vom Meinharder Wald nach München fahren, sondern die Leute von München auf den Meinharder Wald fahren. Wir haben uns da etwas überlegt. Wir waren echt überzeugt von dieser Idee. Dann haben wir überlegt, naja, also wir brauchen ungefähr 800 bis 1000 Leute. Wir haben gesagt, in unserem jugendlichen Leichtsinn, das schaffen wir. Und wenn wir diese Eintrittsgelder kriegen, dann brauchen wir noch weitere 25.000 Mark. Okay, ich habe mir gedacht, naja, da musst du halt Firmen finden, die das spendieren. Habe mir eine Liste gemacht und dann ora et labora. Und wir haben tatsächlich angefangen zu beten und zu arbeiten, dass die Firmen diese Gelder geben. Das waren für mich sehr prägende Erfahrungen in diesen Chefzimmern, wo es darum ging, ob die Leute sich überhaupt unsere Idee vorstellen können. Zum Beispiel weiß ich noch, wie heute, als ich in der Eingangshalle von der Bausparkasse Schwäbisch Hall saß, eine große Halle, sehr hoch, und ich musste da warten. Da ist mir gesagt worden, ja, da kommen die von der Vorstandsetage, wir hatten da ein Schreiben gemacht, das schon etwas hergemacht hat, und haben auch einen ordentlichen Betrag verlangt. Aber dann muss ich da warten. Und mit jeder Minute bin ich kleiner geworden in dieser großen Halle und habe gedacht, oh je, hätte ich das nur nie angefangen. Okay. Und so bin ich dann auch mal in dem Zusammenhang, es gab in dieser Ortschaft ein großes Elektrogeschäft, einen großen Elektrobetrieb. Der hat mir immer so imponiert. Die hatten einen großen Fuhrpark. Die sah man immer rumflitzen in ihren Autos. und habe gedacht, na gut, da muss ja auch Geld da sein. Die hatten auch ordentliche Gebäude neu gebaut und denen habe ich auch einen Brief geschrieben, mich angemeldet und irgendwann bin ich halt dort gesessen, habe gewartet und dann hat mich jemand abgeholt durch so ein paar Büroräume durch bis ins Chefzimmer. Als ich dann dort war, habe ich gedacht, das kann doch nicht das Chefzimmer sein. Das sah so, das weiß ich, also fast eher wirklich wie eine Rumpelkammer. Da war irgendwo der Chef, der hat da rumgewurstelt, den habe ich gekannt vom Sehen her, von irgendwelchen Gemeindefesten oder so. Und dann hat er sich mir zugewendet. Ich habe gedacht, das kann doch nicht stimmen. Schreibtisch wie du und ich, so eine ganz normale Situation. Der Mann hat sich in Ruhe alles erklären lassen, ohne Protz, ohne alle Allüren. Ich weiß nicht mehr, wie hoch der Spendenbetrag war. Er war sehr hoch, hat auch gesagt, und wenn Ihnen noch was fehlt, dann kommen Sie nochmal, dann reden wir nochmal darüber. Aber was ich noch weiß und was mich bis heute beschäftigt, ist, dass da einer, von dem ich abhängig war, von dem ich etwas gebraucht habe, von dem ich wusste, der hat das, was ich brauche oder was wir brauchen, dass wir unsere Sache gut zum Ziel bringen, ohne alle Allüren hat er uns ernst genommen und hat uns eben unterstützt. Und ich denke, genau das sagt dieser Satz aus Lukas 2, Vers 12 über Gott. Durch Jesus erscheint Gott im Alltag ganz gewöhnlicher Leute. Von Leuten wie du und ich, ohne alle Allüren, ohne alles Geplinkel, ohne Primborium. Es wird zum Beispiel durch die Geschichte erzählt, wo dieses junge Paar Maria und Josef eben da nach einer Herberge suchen, die Frau schwanger ist und sie dann in diesem Stall relativ notdürftig dieses Kind zur Welt bringt. Stall und Krippe, natürlich, das riecht nach Armut. Vielleicht gab es auch noch ärmere Situationen, aber zumindest war es arm. Oder die Windeln, die erinnern an eine im wahrsten Sinne des Wortes stinknormale Geburt. Dort, wo Windeln sind, das stinkt. Also eine ganz normale Geburt. Und das ist das, was Lukas uns mit dieser Geschichte sagen möchte. Durch Jesus erscheint Gott im Alltag ganz gewöhnlicher Leute. Wir haben die letzten Sonntage die Geschichte von Hanna bedacht. Jene Frau im Tempel. Diese Geschichte von Jesus ist ja weitergegangen nach dieser heiligen Nacht. Ist das heilige Paar nach Hause gefahren, als sie sich etwas als Familie etabliert hatten, sind sie dann in den Tempel gegangen, um Gott zu danken. Um aufzuatmen und zu sagen, jawohl, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ankommen wollten, jetzt wollen wir Gott auch den Dank abstatten. Und dort treffen sie diese Hanna, eine Witwe. Wir haben uns an den letzten Sonntagen deutlich gemacht, diese Frau hatte ein schweres Leben. Das war kein Zuckerschlecken. Eher war sie eine, die durch ihr Schicksal auf die Seite gestellt worden ist. Und dort viele Jahre auf der Seite im Abseits zubringen musste. Und jetzt wird uns erzählt, dieser Frau im Abseits begegnet Gott in Jesus. Oder wieder einige Jahre später, es sind schon etliche Jahre später, als Jesus seine Wirksamkeit beginnt, ist er irgendwann einmal am See Genezareth und predigt. Das war das, was er gewöhnlich gemacht hat. Da sind viele Leute, man muss sich das vorstellen, irgendwie dieses Seeufer und die Menschenmenge, die ihm zuhört, ist sehr, sehr groß. Dann hat er Schwierigkeiten, zu diesen Leuten zu sprechen. Und da sind dann ein paar Fischer, die ihre Netze auswaschen, vielleicht die Netze flicken. Sagt er zu denen, sie sollen ihn rausfahren, ein Stück aufs Wasser, damit er von diesem Boot wie von einer Seebühne zu den Leuten sprechen kann. Und Jesus spricht zu diesen Leuten, macht ihnen Mut, macht ihnen Hoffnung, erklärt ihnen Gott und die Welt und wie er das versteht. Und als das zu Ende ist, lässt er sich an den Strand fahren, und kommt irgendwie mit diesen beiden Fischern noch ins Gespräch. Wahrscheinlich fragt er nach, wie laufen die Geschäfte, wie funktioniert alles. Und dann kommt raus, dass die Geschäfte halt nicht gut laufen. Im Gegenteil, dass sie wieder eine ganze Nacht gefischt haben und es ist einfach nichts ins Netz gegangen. Es war ein sehr frustrierender Alltag, in dem diese Fischer standen. Es hat einfach nicht funktioniert. Manche kennen das vielleicht, haben einen Geschäftsplan gemacht, es funktioniert nicht. Es kommt nicht, man kann das auch nicht machen. Manchmal ist es wie verhext. Und so war es bei diesem Petrus und seinem Bruder. Es war wie verhext. Es ging einfach nichts. Und Jesus spricht sie an. Und dann gibt er ihnen einen Rat. Und ach, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber sie lassen sich darauf ein. Und es passiert ein Wunder. Dieses Mal haben sie Erfolg. Es gehen viele Fische ins Netz. Und das schockt diesen Petrus so, dass er merkt, jawohl, in diesem Jesus, da begegnet mir der lebendige Gott. Und er merkt plötzlich, durch diese Geschichte wird die Oberfläche seines Alltags plötzlich aufgerissen. Und er merkt, wer er ist, was ihm fehlt, was er im Grunde genommen, was auch verkorkst ist in seinem Leben. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass irgendetwas Wunderbares passiert, das euch aber so ins Nachdenken bringt, dass ihr merkt, was euch fehlt im Leben, wonach ihr Sehnsucht habt. Und dieser Petrus sagt zu Jesus, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus macht das nicht, sondern im Gegenteil, er beauftragt ihn und sagt, fürchte dich nicht, ich habe für dein Leben ist noch was Gutes geplant, glaub daran, vertrau darauf. Das ist eine Geschichte mehr, wo deutlich wird, durch Jesus erscheint Gott im Alltag von ganz gewöhnlichen Leuten, auch dort, wo dieser Alltag manchmal sehr trüb aussieht, sehr grau, sehr armselig. Armselig kann sein, dass du einfach zu wenig Geld hast. Klar, da musst du auch mit über die Runden kommen. Das ist nicht einfach, wenn ich mit einer Situation klarkommen muss, wo vielleicht für mein ganzes Leben klar ist, ich werde nie das Geld haben, was ich mir vielleicht mit 18 erwünscht habe. Armselig kann auch sein, wenn du immer wieder über dich selber stolperst und einfach durch irgendwelche Dinge dein Leben arm bleibt. Egal wie. Aber Gott kommt in Jesus in diese Alltagssituationen und gibt eine neue Perspektive. Und Jesus hat darin seine Sendung gesehen. Er hat einmal gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen zu suchen die Sünder, nicht die Gerechten. Gestern haben wir unsere letzte Einladeaktion gemacht an der U-Bahn. Da waren die Leute von den Wesley Scouts, von der Mädchenjungschar und auch vom kirchlichen Unterricht beteiligt. Ich glaube, es war wieder eine gute Erfahrung. Und die Scouts haben sich etwas Besonderes vorgenommen, so was richtig Scoutisches, nämlich sie haben gesagt, sie wollen älteren Leuten die Taschen tragen, zum Beispiel von den Einkaufsläden zur U-Bahn oder solche Dinge. Und haben sie eine interessante Erfahrung gemacht, nämlich sie haben die Erfahrung gemacht, wenn sie kommen und sie zu den Leuten sagen, wir möchten ihre Tasche tragen, dann kriegen sie die Tasche gar nicht so einfach. Das ist richtig, also das könnte ja der auch mit der Tasche davonspringen. Das ist also schon schwierig. Außer es hat dort geklappt, wo die Leute tatsächlich jemanden brauchten, um die Tasche zu tragen. Dort, es ist gerade an der Stelle, wo ich Zettel ausgeteilt habe, ist eine Frau dahergekommen und sie kam mit zu einem Wagen, den stellt sie dort offensichtlich immer bei den Fahrrädern ab. Und die konnte schon nicht mehr richtig laufen. Und dann hat sie zwei Taschen gehabt und ist fast über alles drüber gestolpert. Und dann bin ich zu ihr hin und dann sagt sie, ich zahle Ihnen was, wenn Sie mir die helfen. Dann habe ich gesagt, Sie brauchen nichts zahlen, ich habe jemanden, der Ihnen hilft. Und dann sind zwei von den Jungs gekommen und die haben die Taschen getragen. Und diese Frau war überglücklich. Die hat auch nicht daran gedacht, ob die Jungs ihr die Tasche mitnehmen wollen. Sondern einfach, weil sie jemand gebraucht hat. Weil es nicht anders ging. Versteht ihr, das ist das Ding. Meine Oma hat immer gesagt, wenn die Maus voll ist, dann ist das Mehl bitter. Also, wenn wir nicht wirklich Hilfe brauchen, dann verstehen wir auch die Hilfsangebote nicht. Aber dort, wo wir in Not sind, da strecken wir uns nach so einem Strohhalm. Und so meint Jesus, wenn er sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Stall, Windeln, Krippen, das sind Zeichen dafür, Gott erscheint in der Hilflosigkeit, in der Normalität, in der Armut gewöhnlicher Leute. Und er möchte diesen Armen, dieses arme Leben wenden. Und ich denke, das hat dieser Mann, der diese Weihnachtsprobe, ich habe am Anfang erzählt davon, gesehen hat, das hat ihn irgendwie berührt. Das hat er begriffen. Und das hat ihn so berührt, dass es was in ihm ausgelöst hat. Lass dich auch von dieser Weihnachtsbotschaft berühren. Erwarte Gott in deinem ganz persönlichen, vielleicht manchmal armen Alltag. Aber wie erfüllt sich das? Ein zweiter Gedanke, den ich weitergeben möchte. Korrigier dein Denken über Gott. Vielleicht musst du dein Denken über Gott korrigieren. Wir haben heute Morgen sehr schöne Musik von Bach. Ich finde es grandios und möchte an der Stelle wirklich allen danken, die da mitmusizieren, die mitsingen und die das Ganze initiiert haben im Chorteam und so. Ich finde es echt schön, dass wir das so erleben können. Und Bach ist was Besonderes. Bach gilt als Vollender des Barock. Bach gilt als derjenige, der wirklich auf die ganze Entwicklung damals noch das i-Tüpfelchen draufgesetzt hat. Aber wer sich mit Bach etwas auskennt, weiß, zu Lebzeiten war Bach nicht populär, er war nicht berühmt, er war nicht bekannt, vielleicht als Organist noch etwas, als Orgelimprovisator, aber überhaupt nicht als Organist. Populär waren Leute wie Vivaldi, populär waren Leute wie Telemann oder Händel, der hat immer wieder irgendwelche Dinge gemacht, da in England, wo er unterwegs war, so dass er in die Schlagzeilen kam. Das war populär. Aber Bach war nicht populär. Aber, interessant, der Weg des damals Unbeachteten gilt heute als der Erfolgsweg. Seine Art zu komponieren, seine Art, die Dinge zu verstehen, das gilt heute als der Erfolgsweg. Das ist für mich ein unglaublich schönes Bild, wie Gott die Welt bewegt. Wir bekommen da vieles berichtet in unserer Bibel, zum Beispiel ganz und in den Anfangszeiten von Israel, als sie angefangen haben, ein Volk zu werden, einen Staat zu bilden, stand Israel einmal wieder völlig führerlos da. Dann beauftragt Gott den Propheten Samuel, einen König, einen Führer zu erwählen. Er schickt ihn in die Stadt Bethlehem. Dort soll ein Bauer wohnen namens Isai und einen seiner Söhne soll er zum König salben. Okay, der Samuel geht nach Bethlehem, findet tatsächlich diesen Bauern Isai, spricht mit ihm und sagt, hör zu, du hast doch Söhne, Gott hat mit deinen Söhnen etwas vor, kannst du sie bitte mal holen? Okay, Isai, stolz, lässt seine Söhne aufmarschieren und die machen offensichtlich echt was her. Samuel sitzt da, vielleicht wie so bei einem Casting oder so. Und einer nach dem anderen muss da irgendwie sich präsentieren. Und dann guckt er den ersten an. Irgendwie hat er nicht die Freiheit und spürt so eine Stimme in sich, die sagt, sieh nicht an sein Aussehen, an seinen hohen Wuchs. Nicht sieht Gott das, was äußerlich ist. Der Mensch sieht, was außen ist. Gott sieht das Herz an. Und so geht es irgendwie bei jedem. Und auf einmal ist Ende der Fahnenstange. Dann sagt der Samuel, ja, sind das der Knaben alle? Ja, der ist nur klein, der ist noch auf dem Feld, aber den kannst du ja nicht meinen. Samuel lässt ihn holen. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. David ist der, den Gott erwählt hat. Als derjenige, dem es niemand zugetraut hätte. In Israel ist in der Zeit viel gebaut worden. Vielleicht sind das, bei uns wird es dann auch bald gebaut, vielleicht können wir aus diesen Erfahrungen profitieren. Aber Israel ist in dieser Phase viel gebaut worden. Nach David, Salomo und so, die nächsten, sehr viel gebaut worden. Und bei diesen Bauwerken, da war das ganze Volk beschäftigt. Und irgendwie haben diese Erfahrungen sie auch sehr geprägt. Zum Beispiel, wenn man dann diese langen Tempelmauern oder Schlossmauern aufschichten musste, hat man halt geguckt, dass man schnell gute Steine kriegt. Und das, was keinen Wert gehabt hat, hat man auf einen Haufen gelegt. Und die schönen Steine hat man einen nach dem anderen hingemacht. Und dann ist schnell die ganze Sache entstanden. Aber es war eben auch so, man brauchte Türen, man brauchte Fenster, brauchte Türbogen und so weiter. Und dann war es so, wenn man so einen Türbogen oder Torbogen gemacht hat, kann man irgendwann mal einmal an eine Stelle, wo man gemerkt hat, um das Ganze zu stabilisieren, da brauche ich jetzt einen ganz speziellen Stein. Und dann ist man an die Haufen gelaufen, die man so als Schrott irgendwo abseits gelegt hat, und hat da nach Steinen gesucht, was da irgendwie noch passt. Und dann hat man oft gemerkt, dass das, was man zunächst ausgemustert hat, dass das genau das war, was dazu geführt hat, dass das Gesamte zusammenhält und dass das ganze gesamte Stabilität kriegt und funktioniert. Und aus diesen, und dann haben sie gemerkt, das ist ja nicht nur beim Bauen so, das ist ein Bild für unser gesamtes Leben. Und so ist es als eine Lebensweisheit in die Bibel hineingekommen. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Der ist zum Schlussstein geworden. Das ist eine Sache, die bestimmt viele von euch auch schon in ihrem Leben erlebt haben. Hannah ist ein Beispiel. Eben die letzten Wochen haben wir uns mit ihrer Geschichte beschäftigt. Sie ist auch auf die Seite gestellt worden, von Gott selber. Durch ihr Schicksal, ausgemustert. Jahrzehnt um Jahrzehnt musste sie warten. Und dennoch wird von ihr berichtet, sie wich nicht vom Tempel Tag und Nacht und diente Gott. Das war die Hannah. Und auf diese Weise ist sie fähig geworden, zu der Stunde, die Gott vorgesehen hat, in Jesus ihn selber zu finden und glücklich zu werden. Ein ganz ähnliches Denken finde ich bei Bach wieder. Ich finde es bemerkenswert. Wir erinnern uns manchmal daran, dass Bach alle seine Werke signiert hat mit den Buchstaben SDG, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Aber ich muss mir ja klar machen, Bach hat das zu einer Zeit gemacht, wo er ein Stück, wo er unglaublich viel Gehirnschmalz rein investiert hat. Und es ist ja so, Bach hat nicht einfach so vor sich hin komponiert. Das, was Bach gemacht hat, das ist absolut, das ist Kunst. Da ist unglaublich viel Gehirnschmalz drin. Und dann schreibt er unter so ein Werk, allein Gott die Ehre. Und auf der anderen Seite kommen vielleicht Leute aus einem Kirchenchor und sagen, ach Bach, was du da machst, Mensch, ich habe in der Zeitung gelesen, der Händel hat eine Feuerwerksmusik gemacht. So was müsstest du mal machen. Oder von dem Telemann, der hat sowas gemacht. Mensch, mit dem, was du da machst, da kommst du nicht in die Schlagzeilen. Und wir als Gemeinde auch nicht. Aber du müsstest mal sowas machen. Bach ist halt vielleicht drüber nachgedacht. Hat trotzdem bei seiner Linie geblieben. Und hat drunter geschrieben, allein Gott die Ehre. Weiß nicht, wie du dein Jahr abschließt. Vielleicht beruflich, was gut gegangen ist. Was setzt du darunter? Allein Gott die Ehre? Oder wenn dir etwas im Haushalt gut gelungen ist? Oder du zu irgendjemandem eine gute Beziehung gefunden hast? Wie kategorisierst du das ein? Wie legst du das ab? Allein Gott die Ehre? Was Bach gemacht hat, ist tatsächlich ein Beispiel für diese Wahrheit. Den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Er ist von seinem Plan nicht gewichen. Er hat Gott die Ehre gegeben, ist wie die Hannah auf der Spur geblieben. Irgendwann ist der Tag, die Stunde gekommen, wo deutlich wurde, jawohl, Gott steht zu den Seinen. Und diese Korrektur des landläufigen Gottesbildes, wir denken manchmal, Gott muss da herkommen, wo die herkommen, die uns eben in den Schlagzeilen begegnen. Aber das ist nicht so. Und um diese Korrektur des landläufigen Gottesbildes, da müht sich Jesus. Er sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und er sagt, Letzte werden Erste sein. Letzte werden Erste sein. Vielleicht fühlst du dich wie ausgemustert am Ende dieses Jahres. Dass Gott im Stall und in der Krippe zur Welt kam, ist ein Zeichen, auch für dein Leben gibt es einen Sinn. Auch für dein Leben, wo du vielleicht dich vorkommst wie dieser Petrus, vollkommen auf der Misserfolgsspur. Auch dieses Leben hat einen Sinn. Dort, wo du vielleicht denkst, es geht nichts von dem in Erfüllung, von meinen Wünschen. Vertrau drauf. Gott hat dich im Blick. Und Gott hat ein gutes Leben für dich geplant. Und zwar einfach deswegen, weil, wie es schon der Samuel gehört hat, Gott sieht nicht auf die Äußerlichkeiten. Gott macht seine Sicht von ganz anderen Dingen abhängig. Ja, von was denn? Eben von dem, dass dort, wo er dich ins Leben gesetzt hat, er sich was gedacht hat. Keinen Menschen hat er sinnlos ins Leben gesetzt. Das ist die zweite Weihnachtsbotschaft, die in diesem Satz drinsteckt. Und das ist auch vielleicht das, was diesen Mann, als er diese Probe angeguckt hat, so fasziniert hat, neu berührt hat. Dass er begriffen hat, ich muss mein Gottesbild korrigieren. Ich muss mein Gottesbild korrigieren. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das, was er in mich hineingelegt hat. Egal, wie das im Verhältnis steht zu dem, was in Schlagzeilen ist und was die Leute bewegt. Wo muss ich ansetzen, um so zu denken? Das ist ein letzter Gedanke. Suche im Kreuz Gottes Heil. Such im Kreuz Gottes Heil. Ich weiß nicht, wem das schon aufgefallen ist. Auf unserem Weihnachtsbüchlein ist etwas ganz Faszinierendes drauf. Nämlich, es ist ja ausgedrückt, wir haben versucht auszudrücken, Weihnachten ist ein Geheimnis. Und um dieses Geheimnis geht es. Und jetzt ist hier dieses Weihnachtsbild, dieses Schlüsselloch, hinter dem dieses Licht ist, dieses Geheimnis. Aus diesem Schlüsselloch kommt Licht und dieses Licht bildet ein Kreuz. Ich weiß nicht, ob es jemand schon aufgefallen ist. Dieses Licht bildet ein Kreuz. Und das ist der Hinweis auf die wohl zentralste Aussage des Evangeliums. Das Kreuz, das ist das Kennzeichen von Gottes Heiland. Und dieses Kreuz kündigt sich eben schon an in der Geburt Jesu. Wenn es heißt, er ist in Windeln gewickelt, er liegt in einer Krippe. Wie gesagt, die Hanna ist ein Beispiel dafür. Sie hat mit 25 Jahren, vielleicht mit 22 Jahren, ihren Mann verloren und ist 84 Jahre alt geworden und hat 84 Jahre allein leben müssen. Das ist in der damaligen Zeit kolossal schwierig gewesen. Und trotzdem hat sie gesagt, und wenn alles anders aussieht, dennoch bleibe ich stets bei dir, Gott. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du hast mit mir keinen Fehler gemacht. Auch wenn ich mich 100.000 Mal ins Abseits gestellt vorkomme. Sie ist ein Beispiel, wie sich das Geheimnis von Weihnachten im Kreuz verbirgt. Sie opfert ihr Leben für Gott, wird so offen für Gott und tatsächlich an einem nicht kalkulierbaren, aber bestimmten Tag tritt Gott in Jesus in ihr Leben. Damit ist Hanna auch ein Urbild für Jesus überhaupt. Jesu Leben wird eben durch dieses Wort oder durch dieses Symbol Kreuz ausgedrückt. Dass Jesus gesagt hat, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, das war zwar eine Binsenweisheit oder den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, das war eine Binsenweisheit, die ist ja längst in seiner Bibel gestanden, aber das tatsächlich zu glauben und umzusetzen und daran die Gemeindearbeit auszurichten, das wird zum Kreuz. Das wird zum Kreuz. Dass Jesus hergegangen ist und hat auf den Straßen und an den Hecken und an den Zäunen diese Plätze plötzlich zu Gottesdienstplätzen gemacht. Und die Synagogen sind vielleicht leer geblieben. Das hat für so viel Ärger gesorgt, dass sie schon bald angefangen haben zu überlegen, wie können wir diesen Menschen mundtot machen. Und irgendwann hatten sie so eine geschickte Intrige beieinander, wir kennen die Geschichte, dann haben sie es geschafft. Und er ist gefangen genommen worden und dann ist die Maschinerie ins Rollen gekommen. Und es hat nicht lang gedauert, ein paar Tage, dann ist Jesus am Kreuz gehängt. Und trotzdem merken seine Freunde hinterher und begreifen, dieser Stein, den die Bauleute, den die Theologen, den die Pfarrer und so weiter verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Da steckt das Geheimnis von Weihnachten drin. Und Jesus sagt, wer diesem Geheimnis des Glaubens auf die Spur kommen will, der muss sein Kreuz tragen. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der trage sein Kreuz, nehme es auf sich täglich. Und diese Hanna ist eine Frau, die tatsächlich ihr Kreuz täglich aufgenommen hat, auf sich genommen hat. Weiß nicht, was dein Kreuz ist. Aber es ist eine Hoffnung drin für alle, die ein Kreuz tragen. Beruflich wie der Petrus und momentan im trüben Fischen oder vom Lebensschicksal her wie diese Hanna oder egal was. Sie vertrauten Gott und erfuhren, wie er durchs dunkle Tal führt, vor Feinden bewahrt und tatsächlich Gutes und Barmherzigkeit im Leben aufrichtet. Und hier kommen wir an die dritte Weihnachtsbotschaft, die in diesem Satz drin ist, den wir heute Morgen anschauen und die vielleicht diesen Mann berührt hat, als er diese Weihnachtsprobe beobachtet hat. Nämlich, er hat für sich neu entdeckt, vielleicht wiederentdeckt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich weiß nicht, wer von euch momentan in einem finsteren Tal wandert, aber ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich. Du bereitest einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. Was das heißt, wenn die Leute um einen herum die Messer wetzen. Aber er ist sich sicher, Gott wird mich durchbringen. Und er wird mir den Tisch decken und es wird gut werden. Der Mann, von dem ich erzählt habe, den diese Weihnachtsbotschaft so berührt, der geht her und nimmt einen Zettel und schreibt 15 Namen drauf und möchte sie einladen, weil er für sich begriffen hat, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du dieses Weihnachtsevangelium für dich so begriffen, dass darin diese Perspektive steckt, dass Gott alle Menschen retten möchte? Und zwar genau die, die gerade nicht weiterkommen. Gott hat diese Weihnachtsbotschaft nicht für sich behalten. Gott hat Weihnachten nicht im trauten Kreis mit seinen Gläubigen gefeiert. Gott ist auf die Straßen gegangen, hat die Leute eingeladen, die Botschaft ganz dringend brauchten. Ich sage jetzt mal einen ganz provozierenden Satz. Meinst du, Gott ist bei dir am Heiligen Abend zu Hause? Meinst du, Gott ist bei dir am Heiligen Abend zu Hause? Ich habe mir, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, auch einen Zettel hergenommen, begonnen, Namen aufzuschreiben, die ich einladen möchte. Einfach Namen, wo ich das Gefühl habe, da liegt ein Hoffnungspotenzial für diese Menschen. Habe ich gestern meiner Frau erzählt. Ich möchte der Gemeinde jedem einen Zettel geben. Und die sollen auch Namen aufschreiben. 10 Namen. Sie sagt, du bist verrückt. So, das geht nicht. Du ärgerst die Leute. Dann habe ich gesagt, also gut, 2 Namen. Haben wir uns geeinigt. Ich möchte euch einladen. Es ist ein Zettel in eurem Programm. Überlegt mal und schreibt vielleicht 2 Namen auf. 2 Namen, wo ihr denkt, in eurem Bekanntenkreis, in eurem Freundeskreis, die bräuchten diese Botschaft, diese Erfahrung ganz dringend für sich selber. Und glaub mir, wenn du die Weihnachtsbotschaft teilst, wirst du das Geheimnis von Weihnachten in einer Tiefe erfahren, die du vorher nicht gekannt hast. Du wirst plötzlich von der Liebe und von der Freude erfüllt, die Gott hatte, als er es Weihnachten werden ließ. Drum wäre das doch eine Idee, dass wir überlegen, wen aus unserem bekannten Freundeskreis wollen wir für den Heiligen Abend hier zum Gottesdienst einladen. Einfach, weil er diese Botschaft braucht. Weil das keine Schnapsidee ist, was in der Bibel steht, sondern weil das ernst ist. Weil es da um Leben und Tod geht. Nehmt euch heute mal ein paar Augenblicke Zeit, schreibt Namen drauf. Wie gesagt, 2 genügen, keine 10. Aber ich glaube, es könnte eine gute geistliche Übung sein, die uns selber gut tut und vielleicht auch für andere Menschen ihr Leben verändert. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.